Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 70 und 71 der 17. Sure, der Sure Esra.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die Erinnerung und Mahnung zugleich sind. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir achteten die Menschen, trugen sie über Land und Meere, versorgten sie mit guten Dingen zu ihrem Leben und zeichneten sie vor vielen Geschöpfen aus. Gedenket jenen Tages, da wir Gruppe für Gruppe mit ihren Führern herbeirufen werden. Diejenigen, denen ihr Lebenszeugnis in die rechte Hand gegeben wird, werden dies froh und erleichtert lesen. Nicht ein Jota Unrecht werden sie erleiden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 310C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 11. September 2022, gleich dem 20. Schahribar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt wie an jedem Sonntag unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Gemeinsame Erklärung der Europäischen Troika zu Atomverhandlungen. Europäische Erklärung zu JCPOA. Russlands Sondergesandter spricht von unzeitmäßiger Handlung. Und Türkei weist mehr als 3000 Flüchtlinge aus. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Gemeinsame Erklärung der Europäischen Troika zu Atomverhandlungen. Die Europäische Troika, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, haben in einer am Samstag abgegebenen Erklärung Iran vorgeworfen, eine entscheidende diplomatische Gelegenheit verpasst und sein Nuklearprogramm über jede akzeptable zivile Rechtfertigung hinaus weiter ausgebaut zu haben. Wie die amtliche iranische Nachrichtenagentur IRNA heute berichtete, wird in der Erklärung der drei europäischen Länder behauptet, die Regierungen Deutschlands, Frankreichs und des Vereinigten Königreichs hätten gemeinsam mit anderen Teilnehmern des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA Atomabkommen und den Vereinigten Staaten seit April 2021 in guter Absicht mit Iran verhandelt, um den JCPOA wiederherzustellen und uneingeschränkt umzusetzen. Stattdessen installiere Iran nun weitere fortschrittliche Zentrifugen und hat gegenüber der Internationalen Atomenergieagentur IAEA seine Entscheidung bestätigt, die JCPOA-Transparenzmaßnahmen einzustellen. Als in den Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Abkommens JCPOA eine Einigung in greifbare Nähe gerückt sei, habe der Iran erneut gesonderte Themenkomplexe im Zusammenhang mit dem Atomwaffensperrvertrag ins Spiel gebracht, hieß es in der Erklärung dazu weiter. Diese jüngste Forderung weckt ernsthafte Zweifel an Irans Absichten und seinem Bekenntnis zu einem erfolgreichen Ergebnis. Dort betonten die drei genannten europäischen Länder auch, der Gouverneursrat der Agentur hat im Juni mit überwältigender Mehrheit eine Resolution verabschiedet, die den Iran auffordert, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die ungelösten Fragen der Agentur zu beantworten. Deutschland, Frankreich und Großbritannien kündigten angesichts der aktuellen Lage nun Beratungen mit unseren internationalen Partnern darüber an, wie wir mit Irans fortgesetzter nuklearer Eskalation und seinem Mangel an Kooperationsbereitschaft mit der Internationalen Atomenergiebehörde am besten umgehen. Europäische Erklärung zu JCPOA. Russlands Sondergesandter spricht von unzeitmäßiger Handlung. Russlands Sondergesandter bei den in Wien ansässigen Organisationen hat am Samstag von Deutschland, Frankreich und Großbritannien abgegebene Erklärung zum gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA-Atomabkommen kritisiert. Michail Ulyanov, der ständige Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen in Wien, beschrieb die Herausgabe der Erklärung in einer kritischen Zeit der Wiener Verhandlungen und wenige Tage der Herbstsitzung des Gouverneursrates der Internationalen Atomenergieagentur IAEA als eine unzeitmäßige Handlung. Die Erklärung der drei europäischen Länder lautet: Wir, die Regierungen von Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich, haben seit April 2021 gemeinsam mit anderen JCPOA-Teilnehmern und den USA intensiv und in bester Absicht mit Iran verhandelt, um eine Wiederherstellung des JCPOA zu erreichen. Darin wird weiter behauptet, dass Teheran erneut gesonderte Themenkomplexe zu Verpflichtungen aus dem Atomwaffennichtverbreitungsvertrag eröffnet habe, als eine Einigung in greifbare Nähe gerückt sei. Nach der Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung der drei europäischen Länder sagte der Sprecher des US-Außenministeriums: Wir stimmen mit den drei europäischen Ländern darin überein, dass die Wiederbelebung des JCPOA nicht davon abhängig gemacht werden sollte, dass die Untersuchung der Internationalen Atomenergiebehörde über die Entdeckung von Uranpartikeln in den drei Kernkraftwerken des Irans aus der Diskussion genommen werden müssten. Dieser Sprecher fügte hinzu: Wenn der IAEA-Generaldirektor dem Gouverneursrat berichtet, dass die verbleibenden Probleme mit dem Iran restlos geklärt sein sind, dann würden wir erwarten, dass dieser Iran-Fall von der Tagesordnung des Gouverneursrats gestrichen werde. Türkei weist mehr als 3000 Flüchtlinge aus. Angaben des türkischen Innenministeriums zufolge sind am 2. und 8. September mehr als 3000 Flüchtlinge verschiedener Herkunft ausgewiesen worden. Laut diesem Bericht gab die Einwanderungsabteilung des türkischen Innenministeriums bekannt, dass unter den ausgewiesenen Personen 1492 afghanische und 448 pakistanische Staatsangehörige sowie Menschen verschiedener Nationalitäten sind, deren Herkunftsländer nicht erwähnt wurden. Nach Angaben des türkischen Innenministeriums liegt die Zahl der Einwanderer, die seit Anfang dieses Jahres in ihre Länder zurückgeführt wurden, bei 78.716. Die Sicherheitsmaßnahmen an den Grenzen des Landes zwischen dem 2. und 8. September hätten 4.352 illegale Einwanderer daran gehindert, in die Türkei einzureisen. Somit habe die Zahl der Einwanderer, die seit Anfang dieses Jahres an der Einreise in die Türkei gehindert wurden, 209.318 erreicht, hieß es aus dem türkischen Innenministerium dazu weiter. Vítor Rakušan, der erste stellvertretende Ministerpräsident der Tschechischen Republik, warf der Türkei kürzlich vor, nicht mit der europäischen Migrationspolitik zu kooperieren und die Flüchtlingskrise zu missbrauchen. Die Türkei habe syrischen Flüchtlingen die Tore Europas geöffnet und dieses Problem habe zu einem vielfachen Anstieg der Zahl illegaler Einwanderer geführt, die in der Tschechischen Republik und den Nachbarländern inhaftiert seien, fügte Rakušan hinzu. Die Türkei hat die Flüchtlingskarte immer benutzt, um ihre Politik gegen Europa voranzutreiben, und während des Höhepunkts der syrischen Flüchtlingskrise drohte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Europäern bei einem politischen Treffen in Brüssel, dass wenn Europa die Sonderforderungen der Türkei einschließlich der EU-Beitrittsverhandlungen und der Aufhebung der Visa für türkische Staatsbürger nicht so schnell wie möglich erfülle, werde sie Tausende von Flüchtlingen und Vertriebenen nach Europa schicken. Daraufhin unterzeichneten Vertreter der Europäischen Union und der Türkei ein Flüchtlingsabkommen, das Hilfen für die in der Türkei lebenden Flüchtlinge im Umfang von 6 Milliarden Euro vorsieht. Die Türkei hatte sich im Gegenzug verpflichtet, illegale Grenzübertritte zu verhindern. Ukraine-Krieg. Russland zieht Truppen aus einigen Gebieten von Kharkiv zurück. Die russische Armee hat in einer am Samstag verbreiteten Erklärung den Abzug ihrer Soldaten aus einigen Gebieten in Kharkiv bestätigt. Angesichts der ukrainischen Rückeroberungen in der Region Kharkiv erklärte das russische Verteidigungsministerium einen Rückzug seiner Truppen aus den Städten Balaklia, Izium und Kubjansk. Kubjansk ist wegen des direkten Bahnanschlusses an Russland als Verkehrsknotenpunkt wichtig für die Versorgung des russischen Truppenverbands um das südwestlich gelegene Izium. Das russische Verteidigungsministerium fügte hinzu, die in der Region stationierten Kräfte seien vor 3 Tagen nach Donetsk verlegt worden. Das Ministerium spricht von einer Umgruppierung. Der ukrainische Präsident Selenskyj vermeldete Rückeroberungen von rund 2000 Quadratkilometern in den vergangenen 10 Tagen. Die russische Militärverwaltung fordert alle Menschen auf, Kharkiv zu verlassen. Ich empfehle nochmals allen Bewohnern der Region Kharkiv, das Gebiet zum Schutz ihres Lebens und ihrer Gesundheit zu verlassen, zitierte die russische Nachrichtenagentur TASS am Samstag den Chef der von Russland eingesetzten Militärverwaltung, Vitali Ganschew. Wie weiter aus der Ukraine berichtet wird, wird die Lage im umkämpften und von Russen besetzten Atomkraftwerk Saporischschja laut internationalen Beobachtern vor Ort immer instabiler. Das AKW im Süden der Ukraine, das unter russischer Kontrolle steht, wurde in den vergangenen Tagen mehrfach mit Raketen beschossen. Die beiden Kriegsparteien geben sich gegenseitig die Schuld. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, bezeichnet die Situation in der ukrainischen Stadt Enerhoda, in der Mitarbeiter des von Russland besetzten Atomkraftwerks Saporischschja leben, als zunehmend prekär. Absturz einer israelischen Drohne im besetzten Westjordanland. Eine israelische Drohne ist in der Region Qalqilya im besetzten Westjordanland abgestürzt. Laut ISNA räumte laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Safa ein Sprecher der israelischen Armee heute ein, dass einer ihrer Drohnen in der Region Qalqilya im besetzten Westjordanland abgestürzt ist. Der Sprecher der israelischen Armee erklärte weiter, die Ursache für den Absturz dieser Drohne sei ein technischer Defekt und behauptete, diesbezüglich seien keine Informationslecks zu befürchten. Wie weiter aus Palästina berichtet wird, hätten Kräfte der Armee, des Inlandsgeheimdienstes Shabak sowie des Grenzschutzes am Samstagabend 2 Palästinenser aus der Westbank verhaftet und ihre Waffen beschlagnahmt. Charles III. Zum neuen König von Großbritannien proklamiert. Nach dem Tode seiner Mutter Elisabeth ist Charles III. Mit 73 Jahren zum britischen König proklamiert worden. Der Thronfolgerat in Großbritannien, dem hunderte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens angehören, hat an diesem Samstagmorgen in einer Zeremonie, die erstmals live im Fernsehen übertragen wurde, Charles III. Zum neuen König des Landes proklamiert. In einer Ansprache unmittelbar nach seiner Krönung sagte der neue britische König: »Ich bin mir des großen Erbes und der Pflichten und schweren Verantwortung des Monarchen, die mir nun übertragen wurde, zutiefst bewusst.« Faktisch ist der 73-Jährige bereits seit dem Tode Elisabeths König. Sie war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Libanesischer Energieminister trifft in Beirut iranischen Botschafter. Laut unterrichteten Kreisen haben der libanesische Energieminister und der iranische Botschafter bei einem Treffen in Beirut über die Brennstoffknappheit im Libanon gesprochen. Nach Angaben von Rasha Al-Yaum trafen sich der libanesische Energieminister Walid Fayyad und der iranische Botschafter Mojtaba Amani heute in Beirut und diskutierten über die Brennstoffknappheit im Libanon. Laut diesem Bericht diskutierten die Parteien bei diesem Treffen die Frage des Exports von Ölderivaten in den Libanon für die Inbetriebnahme von Kraftwerken in diesem Land. Walid Fayyad erklärte, Beirut begrüße die Treibstoffhilfe des Freundes- und Bruderlandes Iran. Er sagte dazu weiter: Dieser Plan wurde zuerst von Sayed Hassan Nasrallah, Generalsekretär der libanesischen Hezbollah, und dann von Gibran Basil, dem ehemaligen Energieminister dieses Landes, unterbreitet. Angaben des libanesischen Energieministern zufolge ist das Projekt von strategischer Bedeutung, weil es das Wiederanfahren von Kraftwerken ermöglicht. Der Libanon leidet seit Jahren unter einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise, die unter anderem die Energieversorgung schwer getroffen hat. Viele Libanesen haben am Tag nur noch 1 oder 2 Stunden Strom. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 26 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 21, Mashhad 18, Isfahan 24, Shiraz 26 und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In Deutschland und in den meisten Ländern Europas explodieren die Energiepreise mit Steigerungen bis zum Zehnfachen. Besonders hart betroffen ist Deutschland mit seiner hohen Abhängigkeit von Russland bei Gas und Öl. Das galt einst als Friedensgarantie, sagt der Bundesvorsitzende der Partei Neue Mitte, Herr Christoph Hörstel, in unserem Interview. Hören Sie heute den dritten Teil dieses Gespräches.
Herr Hörstel, zusätzlich dazu kam auch vor einigen Jahren, vor etwa 10 Tagen, dass Russland Gaslieferungen über Nord Stream 1 gestoppt hat. Was hat das für Auswirkungen auf die Volkswirtschaft in Europa, vor allem in Deutschland?
Ja, wir haben ja, um das klar zu sagen, Nord Stream 2 gestoppt. Wir haben einfach das Gas nicht angenommen. Dann haben wir Mengen, die durch Nord Stream 1 gepumpt werden, mit Gewinn, also das ist ja ein sehr, sehr preiswerter Vertrag, den wir da mit Russland haben, der über 10 Jahre läuft, haben wir mit Gewinn zum Beispiel nach Polen umgeleitet, um uns mit teurerem Gas am Spotmarkt zu bedienen. Das heißt, wir haben Polen praktisch täglich Geld geschenkt, und das sind Milliardenwerte. Das sind genau die Polen, die jetzt gerade, wie soll man sagen, von Deutschland Billionen an Reparationen für den Weltkrieg verlangt haben. Das ist allerdings nicht durch die polnische Regierung passiert, sondern im Wahlkampf durch die regierende Peace-Partei. Aber der Unterschied ist hauchdünn. Das ist die Situation. Die Bundesregierung hat das auch zurückgewiesen und sagt, mit Reparationen ist jetzt Schluss. Das ist auch vernünftig, diese Einstellung. Allerdings vermisse ich, wie soll man sagen, irgendeinen freundlichen, wie soll man sagen, Weg auf die Polen zu. Ja, man kann ja das eine lassen, nämlich Reparationen zahlen, aber man muss ja nicht, wie soll man sagen, ein freundschaftliches Entgegenkommen auch in den Worten vermissen lassen. Denn dass wir da verbilligt Gas geliefert haben, ist eine gute Tat, aber dann soll man drüber reden und soll darüber sprechen, dass wir ja hier in Europa Freunde sind und nicht Gegner und dass das gut so ist und auch so bleiben soll. Das sind ja, und dass man dafür steht auch als Deutscher, das ist ja klar. Natürlich haben wir im Weltkrieg Schuld auf uns geladen, aber es muss nun 2,5 Generationen danach einfach mal Schluss sein mit dem Bezahlen. Wir haben genug bezahlt, nämlich mit unserer Souveränität, mit unserer gesunden wirtschaftlichen Entwicklung, die jetzt vor die Hunde geht. Auf Washingtons Wunsch passiert das ja. Wir haben ja in Europa eine Großkorruption, dass wir im Prinzip tun, was in Washington der Deep State beschließt. Und wir haben in Frankreich eine letztlich Rothschild geführte Regierung und wir haben hohe Energiepreise überall, allerdings nicht so sehr in Spanien. Die sind da etwas besser dran, haben aber auch hohe Steigerungen. So ist das nicht. Das ist also die Lage. Aber Deutschland trifft es am härtesten. Und es trifft besonders deshalb am härtesten, weil wir diese gute Situation mit den Russen haben. Und lassen Sie mich noch einen Satz sagen, durch diese Doppelpipe, durch diese Vierfach-Pipeline, wenn man es genau sieht, sind ja zwei Doppelpipelines, Nord Stream 1 und 2. Und wir haben hier im Prinzip unter Frau Merkel ja die Hoheit über Nord Stream 2 an die Europäische Union abgetreten. Das wird also jetzt von der EU-Kommission geleitet. Und auch wenn deren Präsidentin eine Deutsche ist, Frau von der Leyen, ändert das nichts daran, dass die Deutschen nicht mehr selbst bestimmen über die Energie, die von den Russen den Deutschen zugedacht war, vor allem und erst in zweiter Linie Europa. Das ist also ganz krass. Und wir haben eine gewaltige öffentliche ausgetragene Diskussion. Das ist die Diskussion um die Abschaltung von Nord Stream 1 und die Lage bei Nord Stream 2. Und bei Nord Stream 1 ist es eben so, dass die Turbinen, die offenbar von der Firma Siemens geliefert wurden und gestellt werden, für diese Pipeline natürlich jährlich einmal in Wartung müssen. Und die Russen kündigen das immer sehr freundlich öffentlich an. Wenn aber dann die entsprechende Abschaltung kommt, dann heißt es, Putin will uns erpressen und dreht uns das Gas an. Vollkommen absurd. Also mit ihrer Medienmacht, mit ihrer korrupten Medienmacht, deckt die Bundesregierung zu, was tatsächlich eine Folge ihrer kriminellen Politik ist. Das ist besonders ernst, weil das natürlich dann auch, sagen wir mal, wenn der Krieg sich ausweiten sollte und wir in einen Krieg gegen Russland kommen, das wird die Propaganda dann auch alles zudecken und alles Russland zuschieben. Wir können das in Einzelpunkten sehen, nicht Atomkraftwerk Saporischschja. Da hat uns die Ukraine netterweise angeboten, dass sie den Strom nach Deutschland leiten wolle. Das ist aber ein Atomkraftwerk, das sie gar nicht mehr unter ihrer Gewalt hat. Das haben die Russen unter ihrer Gewalt. Und der letzte Rückeroberungsversuch ist schiefgegangen. Das Kernkraftwerk ist so beschädigt, dass es die Stromproduktion einstellen musste. Also, und die Beschädigung werden Russland angelastet. Das ist das Allerschönste. Also es ist wirklich faszinierend, was hier passiert. Und wir reiten uns selbst ins Nichts, ins wirtschaftliche, ins finanzielle Nichts. Und die Menschen sind vollkommen desinformiert. Und alles, was ich seit nunmehr 37 Jahren bekämpfe, hier passiert nun vor unseren Augen. Und dazu habe ich gestern einen Widerstandsaufruf gestartet. Und der geht gerade von den Zahlen her ganz erfreulich durch die Decke. Das ist die Lage.
Wir laden Sie nun ein zu unserer sonntäglichen Hörerpostsendung. Wir und unsere Hörer. Weiterhin gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Am vergangenen Sonntag feierten wir das Opferfest in Iran. Und wie damals gesagt, gibt es bezüglich diesem großen islamischen Fest in Iran nur einen offiziellen Feiertag, entgegen in anderen muslimischen Ländern. Einer der Gründe dafür ist, dass in Iran die Mehrheit der Muslime Schiiten sind. Und in ihrem Jahreskalender gibt es weitere große Feiertage, wie zum Beispiel das morgige Ghadir-Fest, über das Sie ja schon in einem Sonderbeitrag gehört haben. Aufgrund dessen ist das Opferfest auf einen Feiertag reduziert. Auch heute begrüßen wir Sie wieder herzlich zur Hörerpostsendung und kommen zur eingegangenen Post, die wir ja letztes Mal auch schon erwähnt hatten. Es sind die eingegangenen Postkarten, die hier direkt in Teheran angekommen sind. Ein gutes Zeichen, dass der Postverkehr wieder relativ normal zu florieren scheint. Unser treuer Freund Stefan Lepsius aus Kassel hat uns diesmal eine Ansichtskarte aus Albanien geschickt, welche die Stadt Berat oder Berati zeigt. Auf der Rückseite hat er am 14. Juni geschrieben: Liebe Freunde, auch aus Albanien sende ich Ihnen gerne einen Kartengruß, der Sie hoffentlich, so wie die letzte Karte, bald erreichen möge. Das Land wandelt sich rasant, besonders in den Städten sind viele Viertel kaum wiederzuerkennen. Herzliche Grüße, Stefan Lipsius. Vielen Dank, Herr Lipsius. Ihr Wunsch mit dem baldigen Eintreffen Ihrer Karte ist in Erfüllung gegangen und wir freuen uns, dass Sie wieder reisen und uns mit Ansichtskarten von Ihren Reisen grüßen können. Alles Gute, damit das weiterhin so bleibt. Im Internet fanden wir noch die interessante Information, dass Berat auch die Stadt der 1000 Fenster genannt wird und seit 2008 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Neubauten sind in den historischen Stadtteilen verboten. Eine weitere schöne Ansichtskarte erhielten wir aus dem Schwarzwald. Auf ihr sind viele Sehenswürdigkeiten dieser südwestdeutschen Landschaft abgebildet, wie die Triberger Wasserfälle, die Gutach-Vogsbauernhöfe Offenburg, die Donauquelle und andere. Am 19. Mai schrieb unser werter Leipziger Hörerfreund Dieter Leupold: Hallo werte deutschsprachige IRIB-Redaktion, heute mal einen Kartengruß aus dem Schwarzwald vom Mummelsee, wo ich einige Tage Urlaub mache, in Verbindung mit dem 41. RTI-Hörertreffen in Ottenau, wo ich mit 19 Hobbyfreunden dabei war. Auch das Wetter war sehr schön und warm. Mit freundlichen Grüßen, Dieter Leupold, sonst Leipzig. PS, danke für die EQSL-Karten. Sehr nett von Ihnen, Herr Leupold. Wir haben uns über die schöne Ansichtskarte gefreut. Jetzt warten wir auf die Karte von der polnischen Ostseeküste. Die müsste ja auch bald eintreffen. Wir hoffen, der Kururlaub hat Ihnen gut getan. Aller guten Dinge sind drei. Auch der Nachname des dritten Ansichtskartenabsenders beginnt mit L. Nach Lipsius und Leupold folgt nun nämlich Lindner. Unser treuer Gera-Hörerfreund Michael Lindner macht seinem Beinamen Reisemichael wieder alle Ehre. Vier schöne Postkarten mit schönen Grüßen aus dem Elbsandsteingebirge trafen in Teheran ein, diesmal ohne Empfangsberichte. Untertitel der Karten war: Heimat entdecken, wo Sachsen am schönsten ist. Auf Karte 1, die am 25. Mai abgestempelt wurde, heißt es unter diesem Untertitel: Wieder war ich auf den Spuren meiner Jugend unterwegs, um einige Orte in der sächsischen Schweiz zu besuchen. Jahrzehnte sind vergangen, viel Zeit, um mich von den gewaltigen Veränderungen zu überzeugen. Damals alles in Grau und kaum saniert, erstrahlen die Städte an der Elbe und präsentieren sich heute als kleine touristische Perlen. Roder Hoffels, Michael Lindner. Am 1. Juni schrieb Herr Lindner auf Karte 2: Wer kennt sie nicht, die Festung Königstein, die Felsenbühne Raten, das romantische Kirnitzschal oder das Schloss Sonnenstein mit dem wohl ältesten Biergarten Deutschlands in Pirna? Wunderschöne Anziehungspunkte, die man bei einem Besuch im Nationalpark Sächsische Schweiz nicht auslassen sollte. Mit den besten Ausflugsgrüßen und Rodohoffes, Michael Lindner. Wir kommen zur Karte 3, die am 6. Juni abgestempelt wurde. Darauf schrieb Herr Lindner: Wer hoch hinauf will, hat die Qual der Wahl. Viele Berge laden zum Wandern und Bergsteigen ein. Einige der bekanntesten Ziele sind die Bastei, der Kuhstall oder das Prebischtor auf böhmischer Seite. Es ist das größte Felsentor aus Sandstein in ganz Europa. Beste Grüße aus dem irdischen Paradies, Chodor Hafez, Michael Lindner. Am 16. Juni wurde die vierte schöne Ansichtskarte von unserem Gera-Hörerfreund auf den Weg nach Teheran geschickt. Wer es gemütlich angehen will, kann den Nationalpark Sächsische Schweiz auch per Wanderschiff, historischer Straßenbahn, Wanderbussen oder mit der Regionalbahn erkunden. Die einzelnen Verbindungen sind gut aufeinander abgestimmt, so dass man das Auto der Umwelt zuliebe auch mal stehen lassen kann. Herzlich willkommen im Nationalpark. Bleiben Sie gesund und Chodor Hafez, Michael Lindner. Schönen Dank, lieber Herr Lindner, für den weiteren Einblick in Ihr Reiseleben und den Hinweis auf eine umweltfreundliche Fortbewegung. Diese zu beachten wird ja heutzutage immer bedeutungsvoller. Jetzt haben wir noch eine Karte von Martin Kinzler aus Rheinfelden in Baden-Württemberg mit einer Anfrage, die am 25. April geschrieben und am 1. Mai abgestempelt wurde. Auf der Rückseite hieß es: Sehr geehrte Damen und Herren, senden Sie mir, wenn es möglich wäre, den neuen Sendeplan für 2022 für die Sendung in deutscher Sprache und Auslandssendungen in Fremdsprachen zu. Wenn möglich, Bildmaterial, beispielsweise Fotos, Postkarten und Informationsmaterial. Mit freundlichen Grüßen, Martin Kinzler. Wir werden Herrn Kinzler über Berlin antworten, er hört uns ja sicher nicht über Internet. Auch ein Briefumschlag ist per Luftpost bei uns eingetroffen, und zwar von Peter Möller in Duisburg. Darin waren zwei Empfangsberichte, und zwar vom 13. März und vom 24. April. Herr Möller bekommt ja immer wieder von Ralf Urbanschick Sendungen aus aller Welt auf seinen USB-Stick gespeichert und zugeschickt. Dafür danken auch wir, Herrn Urbanschick. Herr Möller fragte: Werden aus Teheran noch QSL-Karten an die Hörer verschickt? Es fehlen mir noch sehr viele QSL-Karten. Wir können Herrn Möller sowie den anderen auf QSL-Karten wartenden Hörerfreunden nur sagen, dass wir uns den personellen Umständen entsprechend darum bemühen. Jetzt können Sie, liebe Hörerfreunde, ein Lied anlässlich des morgigen Feiertages Eid al-Adha hören. Gesungen wird es von Mohammed Abdul Husseini.
بده باده بده ساقیا ولیز خم قدیر ولیز خم قدیر ولیز خم قدیر
چنگ بزن چنگ بزن
چنگ بزن چنگ بزن مطربا ولی به یاد امیر ولی به یاد امیر ولی به یاد امیر تو نیز ای چرخ پیر بیا ز بالا به زیر داغ مسرت بده ساغر عشرت بگیر ساغر عشرت بگیر
باده بده باده بده
باده
باده بده باده بده ساقیا ولی ز خم قدیر ولی ز خم قدیر ولی ز خم قدیر
چنگ بزن
چنگ بزن چنگ بزن مطربا ولی به یاد امیر ولی به یاد امیر ولی به یاد امیر نسیم رحمت وزیر دهر کهن شد جوان نهال حکمت دمید پرز گل و ارغوان مسند حشمت رسید به خسرو به خسروان مسند حشمت رسید به خسرو به خسروان
باده بده باده بده
باده بده باده بده ساقیا ولی ز خم قدیر ولی ز خم قدیر ولی ز خم قدیر
چنگ بزن چنگ بزن
چنگ بزن چنگ بزن مطربا ولی به یاد امیر ولی به یاد امیر ولی به یاد امیر
Leider haben wir nun keine weitere Hörerpost mehr. Dafür können Sie heute den letzten Teil des Reiseberichtes von Volker Wilschrey von seiner historischen Iranreise hören, die nun schon 45 Jahre zurückliegt. Am vergangenen Sonntag endete der Reisebericht von Herrn Wilschrey, der am 26. April von Shiraz kommend in Abadan eingetroffen war, so. Nach einer Stippvisite beim Abadaner NIRT-Studio wurde ich zum Hotel Abadan International gebracht, einem Luxushotel, in dem es an nichts fehlte. Nachdem ich es mir in meinem Zimmer 224 häuslich gemacht hatte, kam gegen 16.30 Uhr Herr Fereydun Saleh, ein Kameramann des NIRT Abadan, der übrigens 9 Jahre lang in der Bundesrepublik Deutschland tätig war. Herr Saleh war für die folgenden Tage mein Betreuer. Der Bericht geht nun so weiter. Nach einer kurzen Rundfahrt durch das Abadaner Stadtzentrum zeigte er mir die Rundfunk- und Fernsehstudios und erklärte mir die Funktion der einzelnen technischen Anlagen. Herr Saleh stellte mich auch seiner Gattin vor und nach kurzem Aufenthalt in seiner Wohnung begaben wir uns in mein Hotel, um dort das Abendessen einzunehmen. Übrigens hört auch Herr Saleh gerne Sendungen via Kurzwelle. Am nächsten Tag, 27. April, besuchte ich zum zweiten Mal das NIRT-Gebäude. Dieses Mal wurde ich dem Produktionsleiter und dem Intendanten vorgestellt. Anschließend fuhren Herr Saleh und ich zu einem neuen 1200-Kilowatt-Sender, der sich außerhalb von Abadan befindet. Für den Nachmittag war die Besichtigung der Abadaner Erdölraffinerie vorgesehen, die als eine der größten der Welt gilt. Und bis 17 Uhr hatte ich Gelegenheit, bei der Aufnahme einer Kindermusiksendung im TV-Gebäude zuzuschauen. Den Abend verbrachte ich mit Herrn Saleh und dem Produktionsleiter in einem Abadaner Club. Auch der 28. April war mit Programmen ausgefüllt. Nach einer Fahrt durch das Einkaufszentrum der Stadt und Besichtigung des 220 Meter hohen Sendemastes von NIRT Abadan kamen wir nach Khorramshahr. Mit 90.000 Einwohnern liegt diese Stadt nördlich von Abadan, getrennt durch den Karun-Fluss. Khorramshahr ist die Endstation der vom Kaspischen Meer via Teheran kommenden transiranischen Eisenbahn. Gleichzeitig ist die Stadt der wichtigste Außenhandelshafen des Landes. Wir fuhren bis zur Mündung eines Armes des Karun-Flusses in den Shatt el-Arab und konnten auf der anderen Seite den Irak sehen. Auf dem Rückweg kamen wir auf eine Insel mit ausschließlich arabischer Bevölkerung. Es gibt dort hauptsächlich Lehmhütten, welch großer Gegensatz zum Zentrum Abadans. Den Abschluss bildete ein Besuch des Gastspiels der bekannten Ambrosian Singers mit alten armenischen Chorälen. Am 29. April kam ich nach Zwischenlandungen in Ahvaz und Isfahan wieder nach Teheran. Auch dieses Mal gab es wieder einige Schwierigkeiten mit dem für mich reservierten Hotel, denn das gebuchte Hotel Versailles hatte auch dieses Mal keine Zimmer frei. Nach langen Telefongesprächen konnte ich schließlich ein Zimmer 401 im Hotel Marmar erhalten. Ich hatte großes Glück, denn dieses Hotel ist ziemlich gut und liegt zudem direkt im Zentrum der Stadt. Noch am gleichen Tag nahm ich daher die Gelegenheit wahr, durch die wichtigsten Geschäftsstraßen wie Tachte Jamshid und die Ferdowsi-Straße zu bummeln. Am nächsten Tag wurde mir der Teheraner Bazar vorgestellt und tags darauf waren der Gulistan-Palast sowie die iranischen Kronjuwelen an der Reihe. Bei den iranischen Kronjuwelen dürfte es sich um die reichhaltigste und glanzvollste Einzelsammlung der Welt handeln. Die immensen Ansammlungen an Kostbarkeiten im Einzelnen zu schildern, ist für einen Normalsterblichen nahezu unmöglich, aber erwähnen möchte ich doch den Faunthron, 26.733 Edelsteine und den Diamanten Daryorje Nur, Meer des Lichts, mit 182 Karat, der größte rosa Diamant der Welt. Am 2. Mai führte mich Herr Moini von der Public Relations Abteilung des iranischen Rundfunks durch das Pahlavi-Museum in der Nähe des kaiserlichen Palastes und mittags gab es schließlich ein Essen im NIRT-eigenen Club Tous zusammen mit Herrn Mansur Fasyun, Herr Raisi von der NIRT-Vertretung in Bonn, Herr Dr. Sururi sowie den äußerst charmanten Mitarbeiterinnen der deutschen Redaktion. Ein Interview, das übrigens noch in der gleichen Woche gesendet wurde, gab mir die Gelegenheit, meine Reiseeindrücke über den Äther weiter zu vermitteln. Am 3. Mai verließ ich Teheran wieder in Richtung Frankfurt. Nach kurzem Aufenthalt auf dem Rhein-Main-Flughafen flog ich dann mit einer Maschine der DLT nach Saarbrücken, das ich gegen 14 Uhr erreichte. Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich noch erwähnen, dass seitens des iranischen Rundfunks eine besondere Sorgfalt bei der Auswahl der besuchten Städte getroffen wurde. Teheran, Isfahan, Shiraz, Persepolis und Abadan. Sie symbolisieren die verschiedenen Gesichter Irans. Teheran, das moderne und geschäftige Zentrum des Landes. Isfahan, das malerische Persien aus Tausend und einer Nacht. Shiraz, das romantische Persien der Blumen und Gärten, Persepolis, die Stätte uralter persischer Kultur und schließlich Abadan, die moderne Industriestadt. Auf diese Art konnte ich einen guten Überblick über den Iran von heute gewinnen. Ich hoffe, diesen Überblick durch die Schilderung meiner Erlebnisse ausreichend weitergegeben zu haben und bin sicher, dass bei zukünftigen Preisausschreiben von Radio Teheran viele Kurzwellenhörer teilnehmen werden. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück dazu. Schade, dass der nette Reisebericht von Herrn Wilschrey nun vorbei ist. Sehr gut war, dass wir ihn hatten, um die wöchentliche Hörerpostsendung fortzusetzen. Nochmals herzlichen Dank an Herrn Wilschrey. Wie es beim nächsten Mal weitergeht, steht noch in den Sternen. Aber sicher wird wieder ein wenig Hörerpost bei uns eingehen, das hoffen wir. Für heute verabschieden wir uns erst einmal und füllen die verbleibenden Minuten noch mit ein wenig Musik aus iranischen Provinzen aus. Bis bald und Khoda Hafez, Gott schütze Sie. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück Bihrabi, Schlaflosigkeit, gesungen von Shahid Shahrus.
شو یاد رازم تو هم بسوز دمی دسوز سازم همه شد خیالت میزنه دم آخه تا کیمه وایی غم بسازم آخه تا کیمه وایی غم بسازم نکو کاری دلم بی تو بمیرم چش آهم دامونت بیرم یه روز آخر میانی زارا بپشیم و اما روزی که عاشق پیر پیرم اما روزی که عاشق پیر پیرم کجا رت نازنین و روزگارو ده فصل عاشقی روز بهارو هوا پر بیدتر آشنایی تو ندیم ده زیر نم بارو تو ندیم ده زیر نم بارو تو هم بسوز دمی به سوز سازم همه شد خیالت میزنه دم آخه تا کیمه وایی غم بسازم آخه تا کیمه وایی غم بسازم دو روزی که من دل و تو بسم تمام عقل و هوشم رد ز دستم ده وقتی که میگن عشق تو هر دل هنیم که هنیم اسم اسم هنیم که هنیم اسم اسم جورت نازنین و روزگارو ده فصل عاشقی روز بهارو هوا پر بیده عطر آشنایی تو ندیم ده زیر نم بارو تو ندیم ده زیر نم بارو
Thank you.
Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@signpasttoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.